Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und heute ein wenig eine komische Folge, weil so richtig viel Vereinsrugby haben wir gar nicht, über den wir reden können. Ein bisschen was schon, aber wir haben gerade, nachdem wir gerade die fantastische Hymne von Hertha Zehlendorf entdeckt haben, ich meine, eine Sache, die ein bisschen weniger deprimiert ist als die Ergebnisse von Hertha, keine Angst, es ist kein Fußball-Podcast. Ein anderes Spiel, bei dem es eine fantastische Hymne gab, das haben wir am Donnerstag gesehen, nämlich den Six Nations Opener zwischen Frankreich und Irland. Oscar, als zweite Reihe, wie sehr macht es dir Angst, dass Frankreich mit 5 dritte Reihe Stürmern angetreten ist? In der Startformation.
Boah, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wer war es denn für dich, dritte Reihe Stürmer?
Na, eigentlich alle. Also sowohl Michael Guillard als auch Charles Olivon sind ja nominell auch dritte Reihe Stürmer, aber ich finde auch, sie haben wie welche gespielt. Also zumindest fallen mir wenig zweite Reihen ein, die so auf den Ball hatten wie Michael Guillard.
Ja, sicherlich. Ich glaube, ja, Fabien Galthié ist vielleicht auch, was soll man sagen, generell die Six Nations sind ja so ein bisschen im Zeichen von Testen und probieren mal alles aus. Und ich kann das schon verstehen, dass wenn man gegen die Iren spielt, die jetzt auch nicht mit ihrem stärksten Pack da waren, also waren ja Andrew Porter, um jetzt mal einen Namen zu nennen, der ja nicht dabei war, dass man dann versucht, vielleicht auch einfach zu gucken, was können wir denn machen, können wir das Ränge auch halten und weniger Gewicht haben, wenn wir etwas mobilere Spieler haben. Und das hat ja 36-14 auch ganz gut funktioniert und Guillard hat ja immerhin auch den Spieler des Spiels bekommen. Dementsprechend würde ich sagen, macht mir keine Angst. Ich bin ja auch relativ mobil und so 140 Kilo bringe ich ja auch nicht auf die Waage. Dementsprechend ist schon in Ordnung.
Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, ja. ich meine, er hatte ja zumindest mit Meafu dann doch die Wuchtbrumme noch auf der Bank, wenn man ihn so nennen darf. Auch wenn er nicht oder kein brillantes Spiel hatte, denke ich, aber er hat ja trotzdem diese Wuchtbrumme gehabt. Aber ja, Irland war schon. Worüber redet man mehr? Frankreich, die richtig gut waren, oder Irland, die einfach ein bisschen...
Ja, ich glaube, diese Six Nations sind so ein bisschen, ja, vielleicht nicht entwertet, das ist das falsche Wort, aber sind so ein bisschen, ich sag mal so, Six Nations vor dem World Cup sind immer noch ein größerer Gradmesser als die Six Nations nach dem World Cup, weil es einfach darum geht, zu testen, auszuprobieren. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir gegen Wales wahrscheinlich eine ganz andere zweite Reihe sehen werden, mit Thibaut Flamand und wem auch immer. Irgendwie generell so ein Six Nations Wochenende, was irgendwie, ja, das Spiel gegen Wales, England-Wales, das hatte ich ja schon so ein bisschen gesagt, war es dann nicht. Italien, muss ich mich korrigieren, Italien hat tatsächlich gewonnen, lag vielleicht auch an den Wetterbedingungen. Man muss wirklich...
Ja, auf der anderen Seite, also das habe ich einige Male gelesen, aber zu sagen, dass Italien besser mit diesem horrenden Regen klarkommen soll als Schottland, das, also... Ich meine, wir spielen hier viel mit Klischees, aber...
Ja, den Punkt gebe ich dir. Aber worauf ich hinaus wollte, also das größte Rugby-Spiel dieses Wochenende, das hat in Heidelberg stattgefunden irgendwie, für mich, zumindest spannungstechnisch, weil, wie gesagt, die Six Nations haben mich dann jetzt noch nicht wirklich abgeholt. Und dass die Weltspiele überhaupt übertragen werden, ist sowieso ein Skandal an sich. Also das ist... Also wer guckt sich das an? Außer man ist Engländer oder Waliser. Also wer guckt sich das an, der so Rugby ist und sich denkt, ja, das interessiert mich. So, ich will ein tolles, packendes Rugby-Spiel sehen. Dann macht man was falsch, glaube ich, wenn man bei Wales einschaltet.
Er scheint die Waliser ja ähnlich zu sehen, wenn man sieht, wie viele Tickets so unverkauft sind. Also was sagen so 20.000 unverkaufte Tickets für das Spiel gegen Frankreich?
Ich glaube, es ist zum ersten Mal. Ne? Das ist...
Ja. Ich habe nicht, was war die Statistik? Wales hat das letzte Mal gegen Frankreich gewonnen im Viertelfinale der WM 2019.
Lang ist es her.
Ich meine, es kann immer viel passieren. Niemand darf sich ausruhen. Auch ein walisisches Team kann an einem guten Tag gefährlich werden. Aber es ist schon recht unwahrscheinlich, dass es ein sehr spannendes Spiel wird.
Ich wollte gerade dasselbe sagen, glaubst du auch nicht wirklich, oder? Ich glaube, die fahren dahin, sacken sich ihren Bonus ein für den Auswärtssieg und dann fliegen sie wieder nach Hause. Mit einer durchgewürfelten Truppe. Ich glaube, wir werden zwei, drei Änderungen werden wir, denke ich, sehen. Scheint ja wohl auch Verletzte zu geben.
Ja, also ich zumindest bei den Franzosen. In dem Fall. Also wenn das stimmt, was man so hört, dass in jedem Fall das Center-Duo aus Poran kommen soll. Gaëtan Brobary fände ich schon sehr, sehr spannend. Also zumindest ist das ja was so ein bisschen das, was gemunkelt wird. Gaëtan, der den angeschlagenen Calvin Gurg ersetzt, der ein sehr ähnliches Spielerprofil dahingehend, dass er alle vier Positionen in der Backline spielen kann. Ich glaube, im Gegensatz zu Gurg kann er wahrscheinlich keine 10 spielen. Das ist vielleicht das eine, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ihn das als als Bankspieler prädestiniert. Aber ich hoffe doch sehr, dass die Gerüchte stimmen und wir jetzt nach dem Bordeaux-Center-Paar das Pro-Center-Paar.
Aber Aaron Grandidier wird nicht spielen, oder? Hast du da schon Informationen?
Da habe ich nichts zu gehört. Ich glaube eigentlich, würde sich anbieten.
Also, ich würde mich persönlich freuen, ja.
Adi Sogbe hat ja wirklich fantastisch gespielt und hat ja so ein bisschen das erfüllt, was man von ihm erwartet hat, nämlich die Stärke unter den hohen Bällen, die Backland von Po einfach mitbringt. Und ich kann mir vorstellen, gegen Wales, dass das nochmal ein Faktor sein wird. Vor allem wird es gegen England ein Faktor sein und bis dahin sollten alle Spieler mal gespielt haben, denke ich, am letzten Wochenende.
Aber du und sagst, man soll jetzt richtig durchrotieren gegen Wales, gucken, wer ist in Form und dann...
Ja.
Okay.
Nicht richtig durchrotieren. Also ich glaube, es gibt einfach Spieler, Antoine Dupont kannst du nicht außen vor lassen.
Jolibert glaube ich auch nicht, oder? Und Bielbevary wird man wahrscheinlich auch nicht rausnehmen.
Ich glaube, Dupont und Jolibert profitieren auch einfach von der Zeit zusammen auf dem Feld. Das hat ja schon gut funktioniert, aber so oft haben die ja auch nicht zusammen gespielt. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn sie nochmal diese Zeit bekommen. Bielbevary, muss ich ganz offen sagen, würde ich tatsächlich ein bisschen schonen. Weil von ihm weiß man, was er kann. Also ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, der Mann braucht Spielpraxis im Nationaltrikot und nein, lass Grandidier, oh Gott, sein zweiter Nachname ist mir entfallen.
Aaron Grandidier.
Aaron, ja, oder einen zweiten Nachnamen. Ja, irgendwas in die Richtung.
Ich guck kurz nochmal Telefon, warte. Aber ja, zweiten Nachnamen.
Aber ich denke schon, dass er sollte nochmal spielen und wie sagt Bielbevary, von ihm wissen wir
ja, deswegen spreche ich den auch nicht. Ich habe ihn zwar eingespeichert, aber bei mir ist er einfach nur Aaron Grandidier. Und danach kommt der Vater kommt ja aus Nigeria, ich nehme an, dass, ja, wir sprechen es. Oder machen wir es lächerlich, Marc? Soll ich es mal versuchen?
Ich habe mich in jedem Fall schon lächerlich gemacht und ich weiß auch nicht, ob das schon irgendwo in ein rassistisches Kriterium reinfällt, dass ich ausgerechnet diese Nachnamen nicht aussprechen kann. Aber
wir entschuldigen uns. Er wird uns verzeihen, er wird uns verzeihen.
Es ist schon ein bisschen peinlich. Man gibt sich immer viel Mühe. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die für das Aussprechen von Nachnamen bezahlt werden, die an einfacheren Nachnamen scheitern, wobei ich nicht weiß, ob es nicht schon schwierig ist, dass wir das als schwierigen Nachnamen bezeichnen. Aber sei es drum.
Wir verrennen wir uns, sind ja, nicht hier, machen wir weiter.
Wir sind nicht hier, um diese Diskussion aufzumachen. Es gibt ja viel größere Dinge, die es zu besprechen gibt. Und wir haben Antoine Dupont schon angesprochen. Am Montagabend wurde eine neue kleine Bombe gezündet, sagen wir es mal so rum. Salary Cap. Fangen wir mal nämlich damit an. Das ist nämlich die größere Geschichte als die andere. Antoine Dupont soll knapp 2 Millionen Euro an nicht deklarierten Salary Cap Zahlungen bekommen haben oder für Salary Cap relevanten Zahlungen bekommen haben.
Wie kann denn sowas sein? Hab ich ja noch nie von gehört.
Also die Vorwürfe sind folgendermaßen, dass der Sponsor von Toulouse, Troyes Alizar, soll 10 Jahre lang 1,8 Millionen Euro an Antoine Dupont bezahlt haben und weitere 170.000 an Anthony Gelange. Und diese Zahlung, also für Bildrechte, allerdings sagt die Salary Cap Kommission, naja, Bildrechte, aber ihr habt nichts damit gemacht. Also wir haben kein Bild, keine Werbung, gar nichts gesehen, wo ihr diese Wildrechte genutzt hättet. Habt, sagt Troyes, also natürlich habt ihr das nicht gesehen, weil das haben wir ja auch nur intern genutzt.
Ja, 1,2 Millionen kann man mal für Wildrechte ausgeben, ne, dass man die dann intern nutzt. Für Mitarbeiterschulungen.
Ja. Wahrscheinlich bei Microsoft Teams so ein Reaktionssticker mit dem Gesicht von Dupont.
Ja?
Das erscheint mir auch sehr wahrscheinlich. Und zusätzlich soll auch Toulouse Zahlungen von Fiducial, die ja auf dem Rücken von Toulouse vertreten sind als Sponsor, nicht für im Salary Cap deklarierte Summen an Antoine Dupont gezahlt haben. Also rund 2 Millionen Euro, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber rund. Es ist jetzt nicht das erste Mal innerhalb der letzten Jahre, dass sie Probleme damit haben mit diesem Thema. Es ist jetzt allerdings folgendermaßen, weil es wird jetzt ein bisschen komplizierter, was mögliche Sanktionen angeht, sollten sie denn schuldig gesprochen werden. Und das muss man an dieser Stelle natürlich auch sagen. Aktuell gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wobei die Vorwürfe aus meinen Augen schon, nennen wir es mal, glaubhaft sind. Sollten sie schuldig gesprochen werden, ist es so, dass sie mit der Zahlung der letzten Jahre, also der letzten 9 Jahre an Antoine Dupont, dort mit einer Geldstrafe von 3 bis 6 Millionen Euro rechnen können. Allerdings gibt es keine sportlichen Sanktionen. So, für das Geld, das in diesem Jahr gezahlt wurde oder angeblich gezahlt wurde, oder den Vorwurf nachgezahlt wurde, ist es wiederum andersrum, weil die würden erst im kommenden Jahr bestraft werden. Allerdings, Stichtag für sportliche Sanktionen ist der 31.01., das ist durch. Wahrscheinlich erst im Jahr darauf, also was ist dann die Saison 27-28? Wäre eine Geldstrafe von 5-mal der Höhe der Überschreitung des Salary Caps, also rund 1 Million Euro, möglich und dazu eine Vielzahl von sportlichen Sanktionen von Punktabzug bis Ausschluss von den Playoffs oder Zwangsabstieg. Kann allerdings auch sein, es gibt allerdings auch ein Szenario, und deswegen sage ich, es wird ein bisschen unübersichtlich. Sollte eine Entscheidung fallen und der französische Verband oder der Ligaverband entscheiden, sie rufen das Schiedsgericht an des französischen Verbandes, dann wären auch frühere sportliche Sanktionen möglich. Das ist ja das, was auch jetzt im Fall Germinet passiert ist. Dort wurde das Schiedsgericht angerufen, um eben sportliche Sanktionen zu erwirken, die allerdings oder zu denen es allerdings nicht gekommen ist. Es ist jetzt,
also es ist viel, kompliziert.
Es ist viel möglich und der große Erklärungsfaktor ist natürlich, dass jetzt die neue Gouvernance der Ligue Nationale de Rugby erklären muss, inwiefern sie nicht anti-Toulouse ist. Also,
ja, ist aber schon ein Punkt, weil ich glaube, Toulouse sind halt nicht die Einzigen, ne?
Sie sind nicht die Einzigen, ich glaube, anti-Toulouse ist vielleicht auch ein großes Wort, aber sie sind natürlich schon mit dem Mandat angetreten, die aktuelle Hegemonie zu brechen. Sicherlich sind sie nicht
die Einzigen. Wie man so schön sagt, die haben die Leute aus Toulouse auf dem Kieker, ja? Die sind auf dem Kieker jetzt,
ja? Ja, ich glaube, es ist natürlich auch trotzdem einfach ein Faktor, dass du sagst, der beste Spieler der Welt oder einer der besten Spieler der Welt, für diesen Spieler wurde der Salary Cap überzogen, ist vielleicht auch was anderes, als wenn du sagst, naja, für einen Flügelspieler, der zweite Wahl ist. Ne? Vielleicht was anderes, als wenn einer der besten Spieler der Welt. Und es ist natürlich auch keine kleine Summe, 2 Millionen Euro.
Das ist aber schon über 10 Geld. Jahre halt hinweg, ne?
Naja, gut, aber 180.000 Euro im Jahr sind trotzdem noch eine Menge Geld. Und
da gebe ich dir recht, das würde sich mancher darüber freuen, wenn er das verdienen würde im Jahr.
Ich würde es nehmen, ne? So ist es nicht. Ich glaube auch trotzdem, es gab ja einige in den letzten Jahren einige, die verurteilt wurden, Montpellier, Toulon. Wir reden nicht über so große Summen. Natürlich reden wir über Summen, aber wir reden über Summen von unter 2 Millionen Euro insgesamt. Ich glaube schon, dass es eine der größeren Überschreitungen ist. Und ich glaube, es kommt halt auch noch dazu, dass Toulouse ja sowieso schon 2 Millionen Euro mehr ausgeben kann als die meisten anderen Vereine. Und weil sie dann zusätzlich über diese legalen mehr als 2 Millionen Euro, glaube ich sogar, aber mehr als diese aktuellen internationalen Kredite haben sie ja sowieso schon viel mehr und dann überziehen sie auch noch.
Wir wissen, alle Leute, die wissen wollen, was das damit auf sich hat, zur letzten Folge, da haben wir alles ganz genau erklärt.
Ja. Also ich kann schon verstehen, dass dort einiges an Unmut herrscht. Die 170.000 für die guten Anthony.
Das macht den Braten nicht dick oder fett, ne?
Nee. Das nimmt man mal so mit bei sein, aber müssen wir mal gucken. Wir beobachten es in jedem Fall.
Beobachten es. Und was wir auch beobachten werden oder tun, wenn wir schon bei Salary Cap sind, dass Bordeaux wohl den Sponsor wechseln wird zum deutschen Traditionsunternehmen Adidas wechseln könnte. Und da sind wir ja eben auch gleich in der Thematik, denn Adidas sponsert ja schon Jalibert und auch Penaud. Kam der Bildrechte eingekauft, die sie, das muss man vielleicht dazu sagen, auch nutzen. Ja, die Werbung habt ihr vielleicht schon mal gesehen mit den beiden oder mit einem Einzelnen. Genau, wie das dann zu dieser Story-Thematik passt, wäre interessant. Omar hat sich gemeldet.
Genau, das Ding ist ja nämlich, also darf man ganz abgesehen, dass es für Adidas Sinn ergibt, aber die andere Thematik ist ja, dass sie es aktuell, wenn diese Saison Adidas Bordeaux oder Ausstatter von Bordeaux wäre, müssten diese Summen, die sie an Jalibert und Penaud zahlen, in das Salary Cap eingerechnet werden. Das ist ja Teil des Problems, dass eben Sponsorenzahlungen wenn ein Sponsor des Vereins, Spieler des Vereins sponsort, dann zählt es ein Salary Cap mit rein. Das ist eben ja genau das, was bei Toulouse das Problem ist. Aber ab der kommenden Saison ist ja so, dass wenn ein Ausstatter eines Vereins, Spieler des Vereins sponsert, das nicht in Salary Cap, nee, oder nicht mehr in das Salary Cap eingerechnet wird. Heißt, es wäre quasi zusätzlich ein Gehaltsbonus für Jalibert und Penaud. Weil eben diese Sponsoring-Zahlungen eben nicht mehr in Salary Cap eingerechnet würden. Und dann ist eben die Frage, wären dann jetzt so diese ersten spannenden Fragen mit einer neuen Regel, die eingeführt wird. Was ändert das praktisch? Und das ist natürlich viel zu früh, um das zu beantworten, von meiner Seite zumindest. Aber ich bin schon neugierig. Das wäre so der erste Case von, okay, spannend, was passiert jetzt? Beobachten. Und das zweite Thema, auch ein weiterer Ausstatterwechsel. Nike umwirbt Bayonne wohl sehr stark. Philippe Taieb, der Präsident, hat die Verhandlungen noch dementiert, aber nach allem, was man hört, ist das wohl sehr nah an der Vollstreckung. Die Verhandlungen ziehen sich ja schon seit 2-3 Jahren hin. Nike ist sehr interessiert an Bayonne, zieht sich seit 2-3 Jahren hin und jetzt ist es dann wohl ab der kommenden Saison zu weit. Ich glaube, aktuell müsste Bayonne auch noch bei Kappa sein.
Coq Sportif, glaube ich.
Oh ja, Coq Sportif. Das wiederum ist sehr spannend zu beobachten, weil sich Coq Sportif in einer sehr schwierigen finanziellen Situation befindet. Haben sich mit den Olympischen Spielen in Frankreich sehr, sehr übernommen und sind aktuell in einer selbstverwalteten Insolvenz. Scheinen sich aber sehr aus dem Rugby-Markt zurückzuziehen. Also Montpellier haben sie ja zum Beispiel auch schon abgegeben. Und ich glaube, Bayern sind der letzte Verein, den sie haben. Aurillac haben sie auch abgegeben. Ich glaube, Bayern ist der letzte Verein, den sie noch haben. Außer der argentinischen Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht irre.
Aber sonst würde mir auch nichts einfallen.
Daher mal schauen, wie es da weitergeht. Es ist natürlich schon sehr schade, ein solches Traditionsunternehmen aus dem französischen Rugby verschwinden zu sehen. Auch wenn Nike in aller Fairness in den letzten Jahren echt schicke Trikots gemacht hat. Wenn man die aktuellen Trikots von Toulon mal ein bisschen außen vor lässt.
Mehr dazu in unserer Trikotfolge.
Kleinere News, aber nicht desto trotz relevante News. Holly Davidson, internationale Schiedsrichterin, ich glaube Schottin-Engländerin, wird wahrscheinlich im April ein Top-14-Spiel pfeifen. könnte damit die erste Frau sein, die einen
Top-Tor-Spiel...
Schotten. Könnte die erste Frau sein, die ein Top-Tor-Spiel pfeift. Gibt ja einige französische Schiedsrichterinnen, die mittlerweile Pro-Didu-Spiele gepfiffen haben. Aurélie Groiselot, Dorian Constantin hat auch, ich glaube, Carcassonne gegen Provence gepfiffen, nachdem da eigentlich eingeplante Schiedsrichter kurzfristig ausgefallen ist. Und es gibt noch eine dritte Frau, die auch schon Pro-Didu-Spiele gepfiffen hat, deren Name mir aber allerdings entfallen ist, weil das bestimmt schon 10 Jahre her ist. Oder bald 10 Jahre her ist. Aber ja, die ist, wird die erste Schiedsrichterin sein, meines Wissens nach, die ein Top-Kartoffelspiel pfeift. Super Sevens am Wochenende. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja, ich wollte es sehen, habe es mir dann doch nicht angeguckt. Und mit allen, die ich gesprochen haben, haben mir gesagt, es war jetzt auch nicht so spektakulär. Ne? Also du hast es ja wahrscheinlich nicht gesehen.
Nö.
Ich meine, 7er Rugby haben wir ja schon mal drüber geredet. Ist ja so ein bisschen... Alle 4 Jahre, 5 Jahre, wann auch immer das dann zu Olympia läuft oder vielleicht auch schon zur Qualifikation, ist es ganz cool. Aber
ich fand's aus. Ich hatte es ehrlicherweise vergessen, dass es stattfindet.
Mann, Mark, ey, es wird immer schlimmer mit dir.
Ich fand's aber auch einen richtig mauen Termin mit dem Sevens World Series Turnier in Perth, das zeitgleich stattgefunden hat. Du sagst also, du siehst nicht mal die besten 7er-Spieler.
Vor allem die Spielerinnen waren ja auch nicht da, die von der französischen Nationalmannschaft. Und das muss wohl so katastrophal gewesen sein, das Niveau bei einigen Frauen spielen. Das habe ich leider häufiger hören müssen.
Ja, es ist ja auch, ich meine, immerhin, und das ist ja ab der nächsten Saison ein bisschen anders, dass alle Spiele von Anfang an gezeigt werden, auch bei den Frauen. Aber in diesem Jahr, wo die Frauen das erste Mal dabei waren, war es ja wirklich... Einige Teams wollten sich ja komplett weigern, überhaupt anzutreten, weil sie sagen, jetzt müssen unsere Spielerinnen extra Urlaub nehmen, weil es sind ja nun mal keine Vollprofis, um zu diesem Turnier zu fahren. Lille mit Sophie Feller damals waren auch, wo sie gesagt haben, also wir fahren nach Po, das sind was, 1200 Kilometer, dafür müssen sich unsere Spielerinnen 3 Tage Urlaub nehmen, vielleicht sogar 4, das sind Kosten. Paris ist deutlich einfacher zu erreichen und ich weiß nicht, was gezahlt wurde, aber es ist natürlich auch ein extra Aufwand für die, oder eine extra Belastung für die Spielerinnen mit fragwürdiger Reichweite. Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, wo du sagst, ja, es ist immer gut, wenn es übertragen wird, aber letzten Endes, Super Sevens, eigentlich guckt es ja nicht wirklich jemand.
Das kommt ja noch hinzu.
Dann wäre eine weitere Übertragung der Erstligaspiele im 15. Rugby doch viel, viel schöner. Weil dort sehen wir gutes Rugby. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Wir sehen dort echt gutes Rugby. Und durchaus sehr kleine, aber volle Stadien. Nicht bei allen Vereinen, aber Romagna spielt fast immer vor ausverkauftem Haus. Ich finde, da kann man durchaus auch stattdessen mal da eine Übertragung ansetzen als LNR, wenn man denn sein Versprechen der Förderung des Frauensports ernst nimmt, was sie sollten.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Außer vielleicht die Teams, die es tatsächlich gewonnen haben, das sollen wir vielleicht noch nachreichen. Bordeaux bei den Herren und Lyon bei den Damen und Silber King am Monaco und Bouvigny. Und wo wir bei fragwürdiger Reichweite sind, noch ein Nachtrag aus der Rugby-League-Welt, die mich ein wenig schockiert hat, wie tief das eigentlich alles gesunken ist. Aber ja, Lokalzeitung der L'Indépendant wird das Erstligateam Catalan Dragons in der kommenden Saison, die jetzt dann am Wochenende anfängt, beziehungsweise am vergangenen Wochenende mit dem Cup schon angefangen hat, live übertragen. Das heißt, L'Equipe hat sich auch aus den 2 Spielen, die sie überhaupt übertragen haben, was 13. Rugby angeht, komplett zurückgezogen. Und aktuell scheint mir dann meines Wissens nach auch noch offen zu sein, ob Toulouse Olympique irgendwo übertragen wird. Und wir wissen ja, Super League in England, Jahr zu Jahr sinkt die Summe des TV-Vertrags. Also ich glaube, wir sind in den letzten 15 Jahren von irgendwie 40 Millionen Pfund auf irgendwie, ich glaube, es sind jetzt nur noch 16 Millionen Pfund oder so runtergegangen für 2 Jahre. Und da sind dann nicht mehr die französischen Teams drin. harter Schlag für den französischen 13er Rugby. Muss man sicherlich weiter beobachten, aber keine positiven Nachrichten.
Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, wer guckt dann auch Rugby League? Also Rugby League, wenn man es guckt, dann guckt man aus Australien, sag ich mal, mit den großen Namen, ja, mit den großen Mannschaften, mit ja den vollen Stadien und Fans. Das schaue ich mir auch noch an, aber alles andere interessiert mich Rugby League technisch leider nicht oder kann mich nicht überzeugen. Ist ja vielleicht auch nicht nur mein Fehler. Ich weiß nicht, bei dir wird es eh nicht sein,
Marc, denke ich. Ich bin kein Rugby-League-Fan, also das kann ich nicht sagen. Also es ist natürlich schon so, dass ich einige Spieler kenne, einige Menschen kenne, die Rugby-League spielen, vor allem in der ersten französischen Liga. Da ist die Region um Narbonne rum einfach so ein bisschen das Herzland neben Katalonien, mit Limoux, mit Lézignan, mit Carcassonne natürlich. Das Finale hat die letzten 4 Jahre auch in Narbonne stattgefunden, vielleicht sogar länger. Es ist schon irgendwo so eine Sache, wo ich sage, es war immer präsent, aber es hat mich nicht überzeugt. Also ich finde es einfach langweilig. Soll aber nicht heißen, dass die Atmosphäre bei den Catalan Dragons nicht echt gut sein kann. Also gerade wenn dann irgendwo eins der größeren englischen Teams kommt, ob es jetzt nur Wigan Warriors oder St. Helens oder so sind, das ist schon eine schöne Atmosphäre und das Gilbert Brutus ist ein kleines, aber tatsächlich recht feines Stadion. Ich glaube, macht auch nie was falsch, in Katalonien ins Stadion zu gehen. Das Essen ist meistens sehr, sehr gut. Wenn ihr nur für die Churros hingeht, ist auch nicht verkehrt. Kann man schon machen. Aber es ist natürlich schon so, dass der französische Rugby League auch sehr darunter gelitten hat, dass du eben gefühlt nur 2 Regionen hast, die es spielen. Und die französische Liga in den letzten 10 Jahren von Carcassonne dominiert wurde. Ja, es ist schwierig. Schwierig. Catalan Dragons hatten ein richtig maues Jahr letztes Jahr. Mhm. Muss man auch sagen. Das Jahr, 2 Jahre davor sind sie Meister geworden. Muss man auch sagen. Aber ja, schwierig. Schwierig. Rugby League in Europa steht vor einem sehr schwierigen Punkt. Super League könnte in den nächsten Jahren von der NRL aufgekauft werden. Also es gibt zumindest Verhandlungen. Lasst uns wissen, sollten wir mal ausführlicher über Rugby League reden, ansonsten beende ich das an dieser Stelle einfach mal, weil es ist für die meisten hier, glaube ich, tatsächlich nicht so interessant. Aber lasst uns gerne wissen, falls wir da mal ein bisschen näher drüber reden sollten, weil es ist schon eine faszinierende Welt, von der man relativ wenig mitbekommt. Lasst uns das gerne wissen, Instagram, auf Instagram, Blüblon Rugby Pod. Schreibt uns da gerne eine Nachricht. Ansonsten, Oscar.
Ja, ansonsten kann ich nur sagen, freut euch auf ein volles Rugby-Wochenende, ne? Mit ganz vielen Spielen in der Pro de Deux mit den Six Nations. 3 Spiele am Samstag. Ich weiß nicht, wir haben darüber geredet, wie es bei dir im Kino war, Marc.
Gut. Es ist natürlich schon so, dass es mir einfach zu spät ist mittlerweile, das muss ich einfach in aller Fairness sagen, ich bin dafür nicht mehr wach genug, von daher freue ich mich schon, dass dieses Wochenende von meiner eigenen Couch zu verfolgen. Es wird ein hektisches Wochenende, zwischen Top 14, Six Nations, Pro de Deux und National, haben wir viel zu tun in den kommenden Tagen. Morgen Abend geht's los. Und dann wird eigentlich bis Samstagabend nur noch Rugby geguckt. Und Frankreich spielt ja sogar erst am Sonntag.
Achso, spielen wir nicht am Samstag, er spielt am Sonntag.
Ich meine, Frankreich spielt am Sonntag.
Mir hat jemand Fake News gesagt. Ich dachte, die spielen 3 Spiele am Samstag in einem durch.
Lass mich nochmal nachgucken. Ich will auch nichts Falsches erzählen. Ja, Wales gegen Frankreich am Sonntag, 15.02. um 16.10 Uhr. So, ja, am Sonntag dann.
Sonntag.
Ansonsten natürlich allen, die in Dessau sind, sehr, sehr viel Spaß. Ich werde es dieses Jahr nicht schaffen. Aber euch allen sehr, sehr viel Spaß. Wir drücken alle die Daumen. Fleißig Schnee geschippt wurde ja, sollte ja beste Verhältnisse sein. Schickt uns gerne Bilder und Impressionen aus Dessau. Wäre schon sehr neugierig. War ja vor, wann war das? Vor 2 Jahren. Mhm. Eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Sehr, sehr kalt, aber eine gute Atmosphäre. Schickt uns gerne Bilder, Nachrichten, Impressionen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, um das alles zu besprechen.
In diesem Sinne, macht's gut und von mir aus, tschüss.
Ciao.